Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Rumänien hat bis heute seine jüngere Geschichte nicht aufgearbeitet und tut sich noch immer schwer mit dem Umsturz von 1989.
Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalii.
Der rumänische Diktator Ceausescu ist das bei seiner letzten Rede vor seiner Hinrichtung. Jetzt ist ein spannender Fotoband über die Zeit und die Geschehnisse damals erschienen. Unser Thema gleich. Herzlich willkommen. Der deutsche Kanzler Willy Brandt bittet in Warschau auf Knien um Vergebung für die Verbrechen der Nazis. Heute vor 50 Jahren ist die historische Geste geschehen, vor dem Mahnmal für die Helden des Warschauer Ghettos. Und ebenso lange sind die Fotos vom Kniefall historische Dokumente, die weltweit Anerkennung, aber in Deutschland selbst auch Entrüstung auslösten, bei denen, die noch immer nicht akzeptieren wollten, dass die deutschen Ostgebiete jetzt zu Polen und Russland gehörten. Einer der mitgereisten Fotografen der Bundesregierung damals war Engelbert Reinicke. Auch sein Brandfoto ist heute ikonisch. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott.
Herr Reinicke, wie kam es eigentlich zu diesem Foto? Also wussten Sie vorher von Brandts Absicht oder war dieser Kniefall spontan?
Also es wussten ja wirklich niemand von dem, was da passierte. Also ich sah, war ja immer in ganz dichter Position bei der Delegation, aber dass dieses Ereignis da passierte, das wusste niemand.
Und Brandt selber, wusste er das?
Und Brandt, was er genau machen wollte, da wurde darüber spekuliert, nicht? Hat er da geübt, nicht? Weil kann man aus dem Stand von der Kniesituation wieder hochkommen. Mhm. Man ja nicht so auf einer Kniebank war, sondern er hat auf dem platten Boden gekniet, nicht? Und da knien sie mal hin auf beiden Knien und stehen wieder auf. Das haben Kollegen probiert und haben gesagt, nee, der hat vorher geübt, nicht, die Knie zu gehen.
Sie haben ja Brandt von vorn abgelichtet. Links im Bild steht da ein polnischer Soldat mit Gewehr. Warum haben Sie diese Perspektive gewählt und zum Beispiel nicht die von der Seite, wo man ja mehr von der Szene insgesamt sehen konnte?
Wenn ich da hätte wählen können, dann hätte ich mir die Position genau auf der anderen Seite gewünscht. Aber ich bin ja mit Willy Brandt dort angekommen. Ich hatte selber Probleme, mit in die Kolonne zu kommen.
Warum?
Weil das Protokoll das nicht vorgesehen hat. Da sollte keine Presse, entweder ist die Presse beim unbekannten Soldaten, der vorher stattfand, oder ist anschließend bei den Vertragsunterzeichnung. Und das Ghetto war genau dazwischen. Und das war pressemäßig nicht abzuhören. Es sind drei deutsche Fotografen da anwesend gewesen.
Nicht? Ja, und das heißt, Sie konnten dementsprechend auch gar nicht selber bestimmen, wo Sie jetzt stehen, sondern Sie wurden zugeteilt?
Gar nicht bestimmen, wo ich stehe. Mhm. Ich hatte nur dieses Loch hinter diesem Soldaten. Mhm. Und ich konnte gar nicht groß wählen, weil ich gar keine Zeit hatte. Nicht? Das war, man steht da und dann ist das Ganze ein bisschen Glücksfall. Also ich hätte mir das auch anders gewünscht und war dann eigentlich nicht ganz glücklich. Und auch abends gab mir der DPR-Kollege meinen Film zurück und sagte, wir haben das Bild genommen von einem polnischen Kollegen.
Aber wussten Sie dennoch in diesem Moment, auch wenn Sie natürlich mit sich selbst auch zu tun hatten, aber wussten Sie in diesem Moment, dass das eben die Welt verändern würde, dieser Moment?
Dass es das wichtigste Bild wird, auch von dieser Reise. Das war mir nachher ganz klar bewusst, dass die ganzen anderen Dinge, die waren ja alles Routine, da passierte eigentlich nichts Aufregendes. Aber diese Geste und dann eben gerade noch am Ghetto, das war, und insofern war ich auch todunglücklich über den präsentierenden Soldaten, aber ich habe nachher die Wertung und höre das auch immer noch, dein Foto ist das Beste, weil es eben das Gesicht von Willy Brandt am besten zeichnet.
Also das heißt, in diesem ganzen, sagen wir mal, in dieser Situation selber war das noch nicht absehbar, aber es ist Ihnen im Laufe des Tages oder des nächsten Tages klar geworden?
Moment, wo wir im Auto saßen. Ich saß beim Herrn Rüdiger von Wechmar im Auto und dann war mir...
Der damalige Sprecher der Bundesregierung.
Hm? Das war stellvertretender Sprecher der Bundesregierung, Willy Brandt. Denn wie gesagt, das war Es hätte durchaus passieren können, dass, denn ich habe am Abend den Kollegen vom Stern getroffen, der auch ein gewiefter Journalist ist, der ist nicht da gewesen. Der hat das eben nicht geschafft, vom unbekannten Soldaten zum Götter zu kommen. Ne?
Das ist natürlich dann wirklich Schicksal, wenn man es ausgerechnet dahin dann nicht schafft.
Da hat man sich dann ein Loch im Bauch, nicht?
Klar, klar.
Wenn man du wirst da hingeschickt und dann passiert das. Mhm. Wenn da nur den Kranz niedergelegt hätte, dann wäre das auch längst nicht das Ereignis geblieben, sondern die Geste war eben, dass dieses Ereignis eben jetzt sich so lange hält, nicht?
Natürlich. War das denn eigentlich Ihr eigenes Bild, also auch jetzt nicht nur als Fotograf, sondern eben auch als Mensch mit politischen Überzeugungen, Ihr eigenes Bild von Willy Brandt da verändert?
Nee, das Willy Brandt-Bild hat sich bei mir schon vorher verändert, da ich ja schon einige Reisen mit dem gemacht hatte und musste sagen, ich war von Hause aus ein CDU-Wähler und bin ja auch zu CDU-Seiten ins Presseamt eingestiegen. Und mein Herz war schon sehr konservativ. Und ich habe die erste Reise mit Willy Brandt gemacht und war anschließend ein Willy Brandt-Fan. Er hatte schon etwas, was eben bei den Politikern, die wir vorher hatten, einfach noch belastend war. Also mit Willy Brandt ins Ausland zu fahren, war einfach eben eine Wohltat.
Der Kniefall von Willy Brandt vor heute genau 50 Jahren. Die Fotos davon landeten auf den Titelseiten der Zeitungen und machten Geschichte, darunter auch die Bilder von Engelbert Reinicke. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
Ja, danke.
Hier ist der Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Die blutige Hinrichtung des rumänischen Diktators Nicolae Ceausescu und seiner Frau Elena. Das waren grausame Bilder am Weihnachtstag 1989. Mir sind sie bis heute im Gedächtnis. Sie haben die Welt, der Welt vor Augen geführt, dass der Systemwechsel in Osteuropa eben nicht überall friedlich verlief. Der Künstler und Fotograf Anton Roland Laub hat jetzt einen Fotoband herausgebracht, Last Christmas of Ceausescu in Klammern gesetzt, und er zeigt darin einerseits den Prunk und Protz, in dem das Diktatoren-Ehepaar lebte, andererseits den tristen Ort der Hinrichtungen. Das war ausgerechnet Târgoviște, wo einst Vlad der Pfähler alias Graf Dracula herrschte. Anton Roland Laub ist in Bukarest aufgewachsen, er lebt heute in Berlin und jetzt ist er im Studio. Willkommen.
Hallo.
Ja, damit alle, die uns zuhören, jetzt auch ein Gefühl für dieses Buch erstmal bekommen. Das ist ein roter Kunstledereinband, goldene Lettern, ironischer Titel, Last Christmas, wie die Popschnulze. Wie geht das zusammen mit diesem grausamen Ereignis, nämlich der Hinrichtung Ceausescus?
Ja, es ist vielleicht bewusst ironisch gemeint. Und die Lettern, die sind auch in Gold und eher primitiv gestalteter Fond. Man kann das vielleicht verbinden mit den Skipullis aus den 80er Jahren, wo so in einem schlichten Ski durchgenäht oder gewoben, ja, man dann auf die Piste ging. Das Buch ist aus Kunstleder. Es ist relativ schwer, würde ich sagen, obwohl es nicht so groß ist. Es kann vielleicht auch an die Mao-Bibel erinnern. Ich hatte mir ein Exemplar auf ZVAB explizit dafür bestellt. Ich habe jetzt die erste Ausgabe von 1967 erworben, die deutsche Variante. Es erinnert aber auch an einem Parteimitglied,
ein sozialistisches Parteibuch. Buch, ja.
Ein Parteibuch, mm-hmm, ja, genau. Ja. Mm-hmm. So ein Mitgliedschaftsbuch, ja.
Ja. Gut, und dann eben die Fotos, die Sie selbst gemacht haben, zusammengetragen haben. Und das zeigt einerseits, wie gesagt, Protz und Prunk, andererseits dann eben diese bedrückenden Szenen vor und nach der Hinrichtung, teilweise verschwommen. Das Ganze eben angereichert mit in gewisser Weise mit Pop-Zitaten. Was ist das für eine Mischung?
Es handelt in erster Linie von drei Orten, die eine gewisse Transparenz suggerieren, nämlich das Privathaus von Ceausescu, der Hinrichtungsort von Ceausescu und wiederum die Casa Popolului, dieses monströse Haus in Bukarest, für welches ein Drittel der Altstadt abgerissen worden ist. Und all diese drei Orte, die kann man heutzutage besichtigen. Damit meinte ich diese gewisse suggerierte Transparenz. Mhm. Aber die rezente Geschichte Rumäniens wird weniger aufgearbeitet. Und das interessiert mich insbesondere. Also die Aufarbeitung der Geschichte der Wende, insbesondere in dem Fall. Also die Hinrichtung von Ceausescu, das ist jetzt nur ein Moment, ein Pass pro Toto der rumänischen Wende, der sogenannten gestohlenen Revolution.
Ja, warum ist die Revolution gestohlen?
weil man bis heute noch nicht weiß, wie und was das alles passiert ist. Es gibt bis heute keine Schuldigen. Man muss erklären oder ausholen, dass über 1000 Leute umgebracht worden sind während der rumänischen Revolution. Und bis heute gibt es keine Verantwortlichen dafür. Also seit 30 Jahren wissen diese Familien noch nicht, warum und wer und weshalb.
Also man weiß immer, dass der Diktator umgebracht wurde, aber dass so viele andere Menschen starben und wer sie umgebracht hat, das ist bis heute auch nicht gesühnt, nicht aufgearbeitet, weil die Nachfolger das nicht in Bewegung gesetzt haben.
Also das Rumänien, der Staat Rumänien sozusagen, wurde schon verurteilt oder im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg wurde Rumänien verurteilt oder aufgefordert, sagen wir es eleganter, wurde aufgefordert, diese Zeit aufzuarbeiten. Es heißt auch ganz klar dort, dass man das nicht verjähren darf.
Mhm. Aber es wird eben nicht gemacht. Nun sind Sie ja in Rumänien groß geworden. Sie haben diese Zeit erlebt. Ihr Vater hatte natürlich auch im Regime oder Ihre Eltern überhaupt zu leben, zu tun. Mhm. Auch da gibt es, sagen wir mal, Reminiszenzen im Buch. Sie zeigen eine Schreibmaschine, Ihre Schreibmaschine Ihres Vaters, in der ein Blatt Papier steckt mit dem Wort Hallo oder Allo. Nämlich als Ceausescu bei seiner letzten Rede nicht durchdrang und immer wieder Hallo, Hallo sagte, weil ihm keiner mehr zuhörte. Also wo ist die Verbindung?
Ja, also erstens geht es um ein Zitat von Ceausescu, wo er 15 Mal bei dieser Rede Hallo gesagt hatte, als die Stimmung kippte. Das ist genau der Moment. Ich habe die Schreibmaschine meines Vaters vor einigen Jahren nach Berlin gebracht und diese Schreibmaschine erinnert mich an meine Kindheit, an Weihnachten. Weil um die Weihnachtszeit herum musste mein Papa jedes Jahr die Abdrücke jeder einzelnen Taste aus der Schreibmaschine musste er immer protokollieren, aufschreiben. Das hat er dann eigenhändig nochmal zur Miliz oder besser gesagt zur Polizei heutzutage, würde man sagen. Das heißt Milizia, hieß damals Milizia auf Rumänisch. Mhm. Und das Jahr für Jahr, weil es sollte ja auch die Abnutzung der Schreibmaschine protokolliert werden oder aufgenommen werden, damit, wenn kritische Texte oder Flyer oder Flugblätter entstehen sollten, dass dann leicht die Schreibmaschine zu identifizieren wäre. Also es ging um Zensur, um krasse Zensur.
Der Gipfel der Kontrolle im Grunde, ja.
Genau, also im Keim des Entstehens sollte alles zerstört werden, also ausfindig gemacht werden. Ja.
Gut, also damit hatten Sie sozusagen persönlich in Ihrer Familie zu tun. Jetzt sagen Sie, es gibt eben nicht diese Aufarbeitung. Ich versuche mich der Sache sozusagen zu nähern, als jemand, der wenig von der rumänischen Geschichte weiß. Also versuchen Sie mit dem Buch jetzt letztlich Ihren Landsleuten, auch dem Rest der Welt klarzumachen, wie diese Aufarbeitung funktionieren könnte?
Das nicht, nein. Ich versuche nur zu erinnern daran. Also dieses Buch, das im Kehrer Verlag erschienen ist, herausgegeben von Fritz Kreller, ist sozusagen auch eine Verbindung zum anderen Buch, das ich auch beim Kehrer Verlag herausgebracht hatte mit der Sonja Voss als Herausgeberin. Dort handelt das Buch über die absurde Situation von Kirchen in den 80er Jahren, die dann versetzt worden sind, um aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, unsichtbar zu machen. Und das behandelt eher so meine Kindheit und dieses Buch hier behandelt eher so meine Jugend. Mhm. So sehe ich das.
Mit versetzt meinen Sie, dass die Kirchen abgebaut werden, dann per Eisenbahn an einen anderen Ort gebracht wurden, dort
auf
wieder
Schienen. Auf Schienen. Wurden. Die wurden richtig auf Schienen gesetzt und dann weggetragen.
Die sollten verschwinden aus dem Stadtbild.
Ja, genau.
Also eigentlich diese brachiale Methode sozusagen, mit der rumänische Staat also in das Leben eingegriffen hat, in das Öffentliche und in das Private. Ja. Nun sind ja gerade Parlamentswahlen in Rumänien gewesen, zeichnet sich ein Sieg der oppositionellen Sozialdemokraten ab, also der PSD, der Partei, die in der Tradition im Grunde genommen der alten kommunistischen Partei stand oder steht. Aber nur ein Drittel der Rumänen hat gewählt. Ist die Politikverdrossenheit heute offensichtlich in Rumänien Ihrer Meinung nach vielleicht auch ein Erbe dieser Nicht-Aufarbeitung?
Ich glaube, es sind genau mehrere Aspekte. Das wäre ein Aspekt, selbstverständlich. Dazu kommt selbstverständlich auch die Pandemie, Corona. Mhm. Dazu kommt wiederum, dass die Briefwahl nicht besonders in Anspruch genommen worden ist. Aber das Große, was mich enttäuscht, also es gibt zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte Nachricht. Mit welcher soll ich anfangen?
Immer mit der schlechten erst, okay. Damit die gute später.
Mit der schlechten, okay. Mhm. Es ist jetzt eine Partei ins Parlament gezogen, das xenophob und europafeindlich und also eine extremistische, populistische Anti-Masken-Partei wird wahrscheinlich jetzt ins Parlament ziehen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass die proeuropäische Partei ihre Sitze verdoppeln wird.
Das heißt, sie können möglicherweise in einer Minderheitsregierung weiterregieren. Und der Kurs, aber es bedeutet das dann, weil es ja bisher nicht geschafft wurde, dass man sich dann eher einer Aufarbeitung der Vergangenheit dann auch nähert? Oder wie sehen Sie das?
Ich glaube nicht. Also wenn man bedenkt, dass bis heute doch die Verantwortung Rumäniens an dem Holocaust nicht richtig verarbeitet worden ist, das bespreche ich zum Beispiel in einem kleinen Kapitel im letzten Buch. Mhm. Und dann solche Parteien jetzt gewählt werden, das ist schon eine Ohrfeige, ja. Mhm.
Nun haben wir viel über Politik geredet, aber der Band eben bringt einen früher oder später eben da auch hin, wenn man sich dann genau mit beschäftigt. Last Christmas of Ceausescu, ein künstlerisch-kritischer Fotoband mit Erklärtexten auch zur rumänischen Geschichte von Anton Roland Laub. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und wenn Sie dieses wirklich sehr spannende Buch kaufen möchten, erschienen im Gera Verlag, 144 Seiten, 29 Euro. Und sollte es Corona-technisch wieder möglich sein, dann kann man sich die Aufnahmen von Herrn Laub auch in der Ausstellung anschauen, in einer Ausstellung im Rumänischen Kulturinstitut Berlin. Die geht noch bis Ende Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Barbara Becker.
In der Mailänder Scala findet heute eine Gala ohne Publikum statt. Wegen der Covid-19-Situation in Norditalien musste erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg eine Eröffnungspremiere abgesagt werden. Traditionell beginnt mit ihr am 7. Dezember die Opernsaison. Die nun stattdessen geplante Gala wird im Fernsehen übertragen, unter anderem auf Arte. Mit einem Bühnenbild, das sich am Kino orientiert, als Hommage an Fellini und Chaplin. Zu hören sind Titel aus 15 Opern, flankiert von Tanzchoreografien. Eröffnet wird die hochkarätig besetzte dreistündige Gala mit Verdis Rigoletto. Regisseur Livermore nennt die Aufführung eine Botschaft der Hoffnung.
Es ist eine Gelegenheit, um musikalisch zu erzählen, welche fundamentale Bedeutung in der Gesellschaft die Kultur, die Schönheit, die Kunst hat.
Das Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim schaltet jährlich zu Nikolaus die neuesten Wortartikel im Neologismen-Wörterbuch frei. Allein rund um das Thema Corona haben Forscher etwa 1000 neue Wörter gesammelt, unter anderem Aha-Regel, Zoom-Party, Wellenbrecher-Lockdown und Superspreader-Ereignis. Auch politische und gesellschaftliche Debatten, Trends und technische Innovationen haben neue Wörter und Begriffe entstehen lassen, wie digital entgiften, upcyclen, Duckface oder Tiny House. Das Online-Wörterbuch des Instituts erklärt zu jedem Wort die Bedeutung, typische Verwendungen, Grammatik und Herkunft. Die Sternsinger dürfen trotz der Corona-Pandemie in Nordrhein-Westfalen Anfang 2021 von Haus zu Haus ziehen. Das teilte das katholische Büro Nordrhein-Westfalen mit. Man habe in enger Abstimmung mit der Staatskanzlei einen entsprechenden Hygieneplan, konkret unter Berücksichtigung der Rechtslage des Bundeslandes, erarbeitet. Danach dürfen 5 Personen in einer Gruppe laufen, um Spenden und Süßigkeiten zu sammeln. Singen sei nur im Freien erlaubt. Eine Gedenkmünze zu Ehren des britischen Musikers David Bowie ist für einen kurzen Flug ins Weltall geschickt worden. Die Münze habe eine Flughöhe von mehr als 35.000 Metern erreicht und sich für eine Dreiviertelstunde in der Erdatmosphäre aufgehalten. Das schrieb die Münzprägeanstalt Royal Mint auf Facebook. Fans und Sammler von Bowie, in dessen Songs das All immer wieder eine Rolle spielte, können die Münzen in verschiedenen Größen und Ausführungen kaufen, darunter auch eine Goldmünze im Wert von mehr als 11.000 Pfund.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Raus aus Amal, Regisseur Lukas Moodys Sohn hat eine Serie über einen gutmütigen Weltverbesserer gedreht. Und ob die was taugt, das besprechen wir gleich. Willkommen noch einmal. Warum spielen wir Videospiele und was ist ihre tiefere Bedeutung, wenn sie denn eine haben? Das sind Fragen, denen der Schriftsteller und Künstler Edward Ross nachgeht in seinem Grafikroman Gamish über die Geschichte der Spiele. Eine Erzählung in Form eines Comics um Titel wie Metroid, Doom und Papers, Please. Hört sich erstmal sehr theoretisch an. Ob es trotzdem funktioniert und wie es aussieht, das will ich jetzt mit Game-Expertin Sarah Rudolph besprechen. Hallo.
Hallo.
Ja, wie kommt denn Gamish daher? Also worum geht es genau?
Gamish kommt erstmal sehr hübsch daher. Es ist ein sehr ästhetisch ansprechendes, schönes Buch mit einem schlichten Zeichenstil und wirkt erstmal so ein bisschen, als wollte es uns ganz locker leicht etwas über die Geschichte von Videospielen erzählen. Aber in Wirklichkeit ist das Buch viel mehr. Also es ist fast bis zu Platzen gefüllt mit Informationen. Es zeigt ganz unterschiedliche Perspektiven auf Spiele oder aufs Spiel an sich auf. Und es wird immer wieder auf Expertinnen verwiesen und gibt sehr viel Stoff zum Nachdenken und Reflektieren über unsere Beziehung zu Spielen eigentlich.
Und warum ist das Ganze in Comicform verfasst?
Dieses Medium Comic wird sehr schön ausgenutzt tatsächlich in dem Buch. Die Zeichnungen und oft sehr, sehr liebevollen Bilder, die wir zu den einzelnen Themen sehen, sind wie eine Grundlage eigentlich für das, was das Buch uns erzählen will. Es zeigt irgendwie die Spiele an sich in diesem eigenen Zeichenstil von Ross, aber auch die Bilder, die wir dazu im Kopf haben, wie Spieler in diese Welten abtauchen, wie es zeigt ganz oft so ein Hintergrundbild, das uns dabei hält, um diese ganzen komplexen Informationen überhaupt aufnehmen zu können.
Also jetzt ein Spiel wie Doom meinetwegen, das muss ich mir jetzt vorstellen, dass es grafisch aufbereitet wurde und dann aber auch Bilder dazu oder Comic-Bilder dazu mit einer Story versehen werden, was die Hintergründe sind.
Genau, also wir sehen ganz oft, dass es gar nicht die Bilder eigentlich die Geschichte erzählen, sondern dass die Bilder eher sehr unterstützen, was gesagt wird und gar nicht unbedingt zusammenhängen. Wir sehen manchmal Bilder von direkt aus den Spielen, wir sehen Bilder von SpielerInnen, die sich als diese Spielfiguren verkleidet sind oder in diese Rollen geschlüpft sind, aber auch zum Beispiel einfach Leute, die gerade Videospiele spielen oder Menschen, die auf dem Boden knien und ein Spiel spielen als Anfang von der Geschichte von Spiel, der Menschheitsgeschichte eigentlich.
Welche Stories würden Sie da hervorheben?
Ganz bemerkenswert fand ich die Einordnung dazu, wie Entscheidungen oder die Entscheidungsmöglichkeiten, die wir in Spielen haben, unser Erleben, unsere Gefühle irgendwie, die wir dabei spüren, beeinflussen und wie das an ganz unterschiedlichen Spielen gezeigt wird, die ganz unterschiedliche Entscheidungssysteme haben, wie das irgendwie die Entscheidungen, die wir in Life is Strange treffen müssen oder teilweise nicht treffen können, weil die Entscheidungsmöglichkeit eingeschränkt ist, sich anders anfühlt als ein Rogue oder Papers, Please oder auch wie Bioshock das Ganze nochmal auf den Kopf stellt, wird sehr detailliert analysiert und dargestellt. Und außerdem hat mich total beeindruckt, wie mit Videospielen mit Empathie spielen und wie das Buch das analysiert. Zum Beispiel wird am Anfang eigentlich gezeigt, wie über das Spiel mit Identität und auch dieses Einsteigen in sehr negative Geschichten Gefühle ausgelöst werden und wie in Spielen wie Depression Quest oder Red Dragon Cancer so ganz machtvolle Erlebnisse eigentlich möglich werden. Aber wie das dann auch wieder pervertiert werden kann, bis hin dazu, dass wir das Erleben von anderen Menschen oder das Leid anderer Menschen eigentlich nur noch konsumieren und daraus gar kein Interesse an den echten Menschen mehr haben. Und ich könnte jetzt eigentlich den Rest der Sendung noch kleine Geschichten und Stories erzählen, die bewundern.
Also spannend dann auch kritische Einordnungen eben zu den Spielen und Hintergrundinformationen. Fazit wäre dann natürlich eine Empfehlung Ihrerseits.
Auf jeden Fall. Also das Buch ist ganz dicht und unterhaltsam und für sowohl Menschen, die einfach nur gerne spielen, als auch für Leute, die denken, sie wissen eigentlich alles über Videospiele, total gut geeignet.
Gamish, A Graphic History of Gaming von Edward Ross, bisher nur auf Englisch erschienen, kostet ca. 26 US-Dollar. Warum es sich lohnt, hat uns Sarah Rudolph erzählt und ich bitte, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die Leitung, die wir haben wollten, nicht zustande gekommen ist.
Fundstück.
Musik ist für die amerikanische Komponistin Laurie Spiegel ein Weg, um das bewusste Erleben des Daseins auszudrücken. Als sie 1990 mit einem Virusinfekt im Bett lag, beschloss sie daher, ihre Erkrankung in Klang zu übersetzen. In einem Wissenschaftsmagazin fand Spiegel die Zusammensetzung eines Viroids, das knapp 100 Mal kleiner als ein Virus ist. Sie ersetzte die 4 Nukleinbasen, aus denen es besteht, durch die Noten A, E, G und C. Hinterher wunderte sich Spiegel, dass ein Wesen, dessen RNA-Strang sich mit einem kurzen Musikstück abbilden lässt, so dicht an der Grenze zum Leben angesiedelt sein kann.
So was Harmonisches für die Ohren. A Strand of Life, ein Fundstück von Paul Paulun, Laurie Spiegel war das. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Film Raus aus Amal von 1998, ein gelungenes Coming-of-Age-Drama in der schwedischen Provinz. Nun hat Regisseur Lukas Modisson seitdem viel probiert und neben gut angenommenen Streifen wie Mammut oder Zusammen auch extrem zwiespältige Filme gedreht. Nun ist seine erste Serie auf dem Markt, Gösta, für HBO Europe, und Jörg Taschmann hat die für uns gesehen. Hallo.
Hallo.
Ja, Jörg, der Kinderpsychologe Gösta hat ein Helfersyndrom, macht damit alle um ihn herum verrückt. Die ARD verkauft Gösta auch als Comedy-Serie, aber wie spaßig ist das wirklich?
Es hält sich in Grenzen, finde ich, weil Gösta versucht es halt so wirklich allen recht zu machen und für seinen ersten Job ist auch von Stockholm in die Provinz nach Småland gezogen und in seiner bescheidenen Blockhütte beherbergt er bereits Hussein, ein Asylbewerber aus dem Irak. Und eigentlich fängt das in der ersten Folge so an, dass er zu seiner hypersensiblen Freundin Melissa fahren will, die ihn alle 5 Minuten anruft, aber der verpasst den Zug, weil es ja so viele Leute gibt, die da helfen muss. Da ist eine Dame, der muss ja die Einkäufe tragen, dann will ihm eigentlich einer sein Rad klauen und dann hat er irgendwie so viel Mitgefühl mit ihm, dass er ihn noch auf den Gepäckträger nimmt und ihn in seine Wohnung fährt. Da wiederum wird ihm das Rad dann endgültig geklaut von Jugendlichen und dann fährt die Freundin einfach mit dem Auto des Bruders doch zu ihm, taucht plötzlich auf. Und als sie dann endlich happy im Bett liegen und ganz leise sein müssen, weil er da der irakische Flüchtling ist, dann kreuzt auch noch der 52-jährige Vater von ihm auf, der irgendwie nie erwachsen geworden ist.
Das hört sich ja so bitterböse auch an, ne? Also ist es wirklich komisch oder welcher Tonfall wird da jetzt angeschlagen?
Also wenn es denn bitterböse wäre und vielleicht auch mal so ein bisschen durchgeknallt und auch mal so ein bisschen übertrieben, dann hätte ich wahrscheinlich mich sehr viel mehr amüsiert. Aber irgendwann sind mir diese ganzen neurotischen, depressiven und dauerquasselnden Figuren auf den Wecker gegangen. Und man ist immer am Fremdschämen, wenn es um diesen Vater geht. Der tritt in ein Fettnäpfchen nach dem anderen, der lässt wirklich gar keins aus. Man fragt sich mal, wie kann der diesen Vater ertragen? Warum schmeißt er den nicht raus? Warum schmeißt er die nicht alle raus? Weil das bevölkert sich dann noch. Die Mutter kommt dann noch, sein bester Freund kommt noch. Dann hat er ein 18-jähriges Mädchen aufgenommen, das er eigentlich aus seiner Arbeit kennt als Psychologe, die eben auch depressiv ist. Und irgendwie, finde ich, ist es dann einfach ein bisschen zu viel, zumal sich in den ersten Folgen nicht so wahnsinnig viel tut.
Mhm. Also das hört sich für mich auch sehr skandinavisch an, ne? So dass man sich auch so an den sogenannten Gutmenschen irgendwie abarbeitet. Meinen Sie, das ist beabsichtigt, der Regisseur, so oder?
Also auf jeden Fall ist es halt so, dass dieses super verständnisvolle und dieses so herzensgute, man kann es irgendwie nicht mehr ertragen, weil man wird selber so nervös mit all den Sachen, mit denen er sich herumschlagen muss. Und dann wären sogar 25 Minuten pro Folge relativ lang. Also so ging es dann mir. Also ich habe mich dann eher so durchgelitten durch diese Episoden, weil eben ewig nichts passiert. Es verstärkt sich halt immer nur alles.
Nun kann man ja, hat man ja den Luxus, was man natürlich nicht machen soll oder darf, aber man kann natürlich auch vorspulen und die Frage ist natürlich, bleibt es dabei, gibt es eine Entwicklung oder tut sich
was? Also das hat mich dann auch wirklich zunehmend interessiert, ob da nochmal irgendwas passiert. Ich kann alle beruhigen, es passiert noch was in der Folge 11 und 12, es sind ja 12, 25 Minuten und ich will jetzt auch nicht spoilern, aber ein bisschen was passiert dann doch, aber ich finde, bis dahin stellt uns der Regisseur Lukas Modisson doch zu sehr auf die Probe und ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht jeder Zuschauer durchhält, weil er da einfach keine Entwicklung sieht. Also an Dramaturgie mangelt es dieser Serie meiner Meinung nach schon.
Nun gut, also Lukas Modisson ist ja, wie ich eingangs auch erwähnte, wirklich kein Unbekannter. Der hat tolle Sachen gemacht. Wie ist nun diese Serie einzuordnen? Muss er sich da noch finden oder wie ist das?
Ich würde sagen, das ist so gehobenes Mittelmaß, auch wenn man es mit anderen Serien, mit anderen europäischen Serien vergleicht. Ich hatte mir ein bisschen mehr davon versprochen, weil HBO Europe ist ja nun auch wirklich ein Markenzeichen. Die gibt es ja nur in Europa, in Deutschland ja nicht, aber in einigen osteuropäischen Ländern, in einigen skandinavischen und in Spanien. Und die Eigenproduktion von denen sind eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Und Raus aus Amal ist auch für mich einer der allerschönsten Coming-out-Filme, die es überhaupt so gegeben hat in den letzten 20 Jahren. Und er war damals ein Shootingstar. Ich habe ihn auch damals ganz jung in Kalifornien beim Festival mal interviewt. Und ich fand seine ersten 2, 3 Filme richtig gut. Und dann fand ich, ging es schon so ein bisschen ins Mittelmaß rüber. Er ist dann auch ein paar Risiken eingegangen, was aber ja nicht schlecht ist. Hat mal fast einen halben Pornofilm gedreht und dann auch so ein bisschen in Gewalt abgedriftet und hat dann auch praktisch 10 Jahre gar nicht mehr fürs Kino gearbeitet und hatte ich irgendwie gehofft, na, vielleicht mit so einer Serie, da kommt nochmal so ein ganz großer Wurf, aber ganz ehrlich, so ein richtig großes künstlerisches Comeback ist es nicht geworden, was nicht heißen soll, dass man sich das nicht anschauen kann. Es ist sehr gut gespielt, es ist sehr gut gefilmt und fotografiert, also man hat da schon einen Mehrwert, das ist schon eine Serie, da steckt was dahinter. Ich hätte mir nur vom Autor Lukas Modisson ein bisschen mehr versprochen, der Regisseur Lukas Modisson macht einen ganz guten Job.
Ja, und wenn Sie sich da noch ein Bild machen wollen, Serie tut natürlich nicht jedem gut, aber wenn man die Serie Jöster von Lukas Modison sich mal anschauen möchte, 12 Teile, 25 Minuten, gedreht für HBO Europe, steht noch bis Anfang Januar in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Vielen Dank, Jörg Taschmann.
Gerne.
Nach den Nachrichten sind hier in der Tonart The Chap mit einem denk- und sehenswürdigen Live-at-Home-Konzert.